Sie hören Kontrafunk aktuell am Mittwoch. Sie war eine der Galionsfiguren in der Corona-Zeit, wenn es darum ging, gegen die Corona-Maßnahmen aufzustehen. Und sie war auch eine lautstarke Kritikerin des Ukraine-Krieges und setzte sich für Friedensverhandlungen ein. Politologin Ulrike Gero. Gestern war die Urteilsverkündung in ihrem Kündigungsstreit mit der Universität Bonn. Die Uni hatte ihr 2023 wegen Plagiatsvorwürfen gekündigt. Gero hat dagegen bis zum Landesarbeitsgericht geklagt und hat jetzt nicht Recht bekommen. Über ihren Fall, wie sie den Prozess erlebt hat und wie es jetzt für sie weitergeht, darüber sprechen wir jetzt mit ihr. Guten Tag, Frau Gero.
Hallo, ich freue mich.
Sie waren bis vor 2,5 Jahren Professorin für Europapolitik an der Universität Bonn. Dann kam es zu den Plagiatsvorwürfen. Dagegen haben Sie sich arbeitsrechtlich gewehrt. Gestern die Urteilsverkündung in zweiter Instanz. Worum ging es Ihrer Meinung nach in diesem Prozess?
Naja, also tatsächlich ist das gar nicht mehr so einfach zu sagen. Am Beginn ging es vermeintlich um Plagiate. In der ersten Instanz addierte sich dann, weil man mit Plagiat eigentlich nicht sehr weit gekommen ist, mir was vorzuwerfen, addierte sich dann in der ersten Instanz, also schon letztes Jahr im April 2024, der Vorwurf der arglistigen Täuschung dazu. Ich hätte also im Bewerbungsverfahren getäuscht. Und vorgestern vor der Urteilsverkündung konnte man dann im Generalanzeiger Bonn schon von Wissenschaftsbetrug reden. Also ich habe das Gefühl, dass die Mücke zu dem Elefanten, der aufgeblasen wird, immer größer wird. Ja, worum geht es sozusagen real, wenn man aus dem Elefanten wieder eine Mücke macht? Dann geht es um ein altes Buch von 2016, kein wissenschaftliches Buch, keine Doktorarbeit. In diesem Buch, das 360 Seiten hat, sind ungefähr 9 Seiten fehlerhaft, also ungefähr 1,5%. Ja, die Fehler habe ich selber gesehen. 2016 habe ich öffentlich entschuldigt und damit habe ich gedacht, damit sei gut. Ja, ich musste das Buch früher abgeben, weil ich auf der Buchmesse Leipzig damit sein sollte damals. Das Buch ist 8-mal übersetzt worden, Taschenbuchausgabe, Bundeszentrale für politische Bildung hat es nachgedruckt, also wie auch immer. Das Buch war jahrelang eigentlich ein Bestseller. Nie jemanden haben die vielen Fehler in dem Buch, also auch Tippfehler, ja, und eben diese 2 beanstandenen Stellen irgendwie gestört, bis ich dann eben einerseits bei den Corona-Maßnahmen, ich sag mal, eine kritische Stimme gewesen bin und dann aber auch, das ist ja nicht unerheblich, am 2. Juni 2022 in der Landsendung davon gesprochen habe, dass es um einen russisch-amerikanischen Stellvertreterkrieg geht in dem Kriegsgeschehen Ukraine-Russland.
Und welche Dynamik hat das ab diesem Zeitpunkt dann angenommen?
Ab diesem Zeitpunkt dann, also ab dem 4. Juni, gab es dann diese Plagiatsvorwürfe. Auf einmal wurden diese wenigen Flüchtigkeitsfehlern aufgebauscht zum Plagiat in der FAZ von einem Kollegen von der Universität Trier, ist auch egal. Was wichtig ist, ist, dass dann wenige Wochen später im Juli 2022, ja, gab es ja ein Sommerfest der Bonner Politikwissenschaft, da hat mich dann ein Kollege beiseite gezogen, der hat gesagt, Ulrike, wir haben jetzt mal deine Plagiate durch so eine Software laufen lassen und festgestellt, da ist ja nicht viel. Wir müssen jetzt wegen öffentlichem Druck eine Kommission einberufen, dann kriegst du eine Rüge, ist alles gut, mach dir keine Sorgen. Das war am 13. Juli 2022. Ja. Und dann habe ich das Endspiel-Europa-Buch geschrieben im Oktober, 24. Oktober ist das erschienen. Am 31. Oktober 2022 distanziert sich die Universität Bonn öffentlich von mir, obwohl das ja eigentlich ein sehr ungewöhnliches Vorgehen in der universitären Landschaft ist. Also Universitäten distanzieren sich ja nicht von Büchern ihrer Professoren, auch überhaupt einmal in der deutschen Universitätsgeschichte. Und dann ist diese Kommission einberufen worden, diese sogenannte Plagiatskommission. Und dann wurde ich praktisch prompt gekündigt, ohne dass irgendwer mit mir nochmal gesprochen hätte.
Jetzt, wo also die Berufung auch durch ist und Sie nicht Recht bekommen haben, wie fühlen Sie sich jetzt mit diesem Ergebnis?
Ja, es ist ein wunderbarer Altweibersommertag. Ich bin ein bisschen verschnupft, das hat aber jetzt mit dieser Entscheidung nichts zu tun, das habe ich seit Samstag. Und ansonsten, ja, ich habe 10 Minuten vor der Urteilsverkündung, habe ich irgendwie in meiner Küche beim Teekochen so eine Art kleinen Lachanfall bekommen und habe wirklich nur abgelacht und habe mir gedacht, meine Güte, was ist da eigentlich am Start? Ja, seit 32 Monaten wird ein Prozess geführt wegen ein paar Flüchtigkeitsfehler in einem alten Buch, das nicht mal eine Dissertation ist. Es gibt jetzt 1000 Seiten Gerichtsakten, es gibt 4 Anwälte von der Gegenseite, also der Uni Bonn, wahrscheinlich Gerichtskosten auf der Gegenseite in Höhe von, gab es auch mal eine Anfrage im nordrhein-westfälischen Landtag von damals 58.000 Euro, die übrigens der Steuerzahler zu entrichten hat, ja. Und das alles im Grunde genommen für nichts, ja, weil es gibt ja auch eine 4%-Klausel für Fehlertoleranz, also alles, was drunter liegt, wird eigentlich nicht verfolgt. Deswegen geht es jetzt also um diese Mücke. Und was mich nur noch wundert, insofern geht es mir gut, weil ich habe es irgendwie geschafft, mich emotional aus diesem, wie soll man sagen, Kaisers neue Kleider, aus diesem Spektakel rauszunehmen. Ja? Sonst würde es tatsächlich nicht gelingen. Aber in dem Moment, wo Sie von oben drauf gucken, können Sie eigentlich nur noch lachen und sich nur noch fragen, wie gestandene Juristen inzwischen zwei Gerichte das alles sehr ernst nehmen und es natürlich auch bitter ernst ist. Ja, also mein Ruf ist jetzt ruiniert. Es wird jetzt auf Wikipedia wieder stehen, wie ganz schlimm ich bin. Der Generalanzeiger, wie gesagt, spricht jetzt schon von Wissenschaftsbetrug. Ich gehe mit leeren Händen nach Hause. Also das ist schon, ich sag mal, wenn es nicht so komisch wäre, müsste man es tragisch nennen, aber irgendwo dazwischen, ja.
Fernab vom Endergebnis finde ich es auch wichtig zu wissen, wie haben sich eigentlich die Richter und wie hat sich das Gericht in der Verhandlung verhalten? Also hat es da vielleicht etwas gemenschelt auch? Gab es vielleicht Sympathiebekundungen? Waren die freundlich? Waren die unfreundlich? Was hatten Sie für einen Eindruck?
Also der Richter in der ersten Instanz schien mir, ich sag mal, sehr nervös und müsste man jetzt die Worte sorgfältig wählen, aber der stand sichtlich unter Druck, ja. Also das konnte ich dem in den Augen absehen, also das erste Urteil. Das zweite Urteil jetzt ein Jahr später, da war der Richter, ich fand ihn sehr sympathisch, sehr souverän, hat mich in der Verhandlung zu Wort kommen lassen. Der Saal war ja auch voll, waren ja 80 Leute da, die Saaltüren standen offen, also das schien mir sympathisch und souverän. Tatsächlich wurden mir ja auch ein Vergleich angeboten, den habe ich abgelehnt aus prinzipiellen Gründen, weil ich mich keiner Schuld bewusst sehe oder jedenfalls natürlich, ja, wer macht keine Fehler? Ich habe ein paar Fehlerchen gemacht, aber mitnichten, die eine Kündigung ohne Abmahnung wert sind, wie auch immer. Jedenfalls wurde ich ja im Generalanzeiger zum Beispiel als unnachgiebig bezeichnet, nur weil ich mich im Grunde erdreiste, zu sagen, ich möchte das ausgeurteilt wissen, ja, dass hier eigentlich Unrecht passiert. Wenn Sie die Anwälte fragen, dann würden Ihnen wahrscheinlich nicht nur meine Anwälte, sondern im Prinzip, sage ich mal, fast die geschlossene arbeitsrechtliche Community der Bundesrepublik Deutschland, also ich habe da sehr viele Leute, die pro bono draufgeschaut haben, die schütteln alle nur den Kopf und sagen, was soll das? Ja, also Kündigung ohne Abmahnung, Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, außerdem war es ja eine betriebsbedingte Kündigung, da müsste ja das Fehlverhalten während der Arbeitszeit vorliegen, aber das Buch ist ja von 2016. Die arglistige Täuschung hieße, ich hätte die paar Fehler beim Bewerbungsverfahren offenbaren müssen. Ich hätte also sagen müssen, hören Sie, ich habe 17 Bücher geschrieben, aber auf insgesamt 20.000 Textseiten sind 9 Seiten Fehler, stellen Sie mich nicht ein. Ja, das ist natürlich nach herrschender Arbeitsrechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts, ich sag mal, ziemlicher Humbug. Ja. Das heißt, wenn Sie die Anwälte fragen, dann würden wahrscheinlich alle Arbeitsrechtler, Tobias Gall ist ja mein Anwalt, sagen, dass das sehr merkwürdig ist, was da passiert. Also zumindest Bundesarbeitsrechtsprechung doch deutlich widerspricht. Und das gilt es jetzt zu prüfen. Ja, interessant ist ja auch, dass das Urteil verkündet wurde ohne Urteilsbegründung. Die Urteilsbegründung liegt ja noch gar nicht vor.
Und wie geht es jetzt vor Gericht für Sie weiter? Also würden Sie eher sagen, Sie haben jetzt keine Kraft mehr und Sie möchten das alles nicht mehr oder steuern Sie jetzt doch noch eine Instanz höher an?
Nein, nein, natürlich steuere ich die an, einfach aus Prinzip, ja. Jetzt kann man natürlich sagen, Michael Kohlhaas, ja, Recht haben und Recht bekommen, ja. Natürlich kann man sich fragen, ob ich jetzt hier gerade wie Michael Kohlhaas auf so eine Prinzipiengeschichte bin. Aber natürlich bin ich irgendwo auf einer Prinzipiengeschichte einfach, weil es ja nicht um mich geht. Es geht de facto darum, dass dissidente Meinungen in diesem Land oder in der Bundesrepublik Deutschland kein Recht mehr bekommen, ja. Und das ist natürlich ein Fall, den die Gesellschaft eigentlich betrifft, die gesamte Gesellschaft. Also arbeitsrechtlich ist das jetzt so, also wenn Sie meine Fehler zum Maßstab anlegen, ja, dann kann, glaube ich, 90% der Professoren können morgen gekündigt werden. Insofern ist es ein bisschen wie bei Herrn Ballweg, ja, 19,50 Euro Steuerhinterziehung, dafür 9 Monate Untersuchungshaft, kann man sagen, da können Sie wahrscheinlich auch 90% der bundesdeutschen Bevölkerung in Untersuchungshaft stecken, ja. Irgendeine Taxirechnung werden Sie schon bei jedem finden. Wenn das der Maßstab ist, dann wechseln wir also jetzt in die Gesellschaft der Tadellosigkeit. Das heißt, die einen, wie ich, müssen tadellos sein, damit sie ihre Stellen nicht verlieren. Damit ist ein Signal gesetzt. Jeder Professor, der irgendwie was sagt zu Gaza, zur Ukraine, zu was auch immer, zur Migrationspolitik oder zu Corona, da wird dann mal geguckt, ob es irgendwo einen Fehler gibt vor Jahren, sogar noch vor der Anstellung. Und dann kann dann ohne Abmahnung gekündigt werden nach dem Motto, Jahre bevor ich sie eingestellt habe, habe ich jetzt einen Fehler gefunden, zack, sind sie draußen, dann sind wir eigentlich arbeitsrechtlich im Zustand der Willkür. Und ich finde, da müsste sich die Gesellschaft mal drüber unterhalten, ob sie das will, weil die Gesellschaft braucht ja Universitäten, die funktionieren, sie braucht einen kritischen Raum, sie braucht Universitäten als Plattform für kritische Stimmen. Und während jetzt ein Signal gesendet wird, deswegen habe ich sozusagen gesagt, ich möchte das ausgeurteilt wissen und mich jetzt nicht mit einem Vergleich, sage ich mal, aus dem Staub gemacht. Das wäre ja fast noch leichtes gewesen.
Abschließend, Frau Gerow, jetzt wo bei der Universität Bonn der Schlussstrich für Sie gezogen wurde, wie geht es denn für Sie beruflich weiter?
Also erstmal sage ich zum Abschluss noch, wir müssen ja, weil die Urteilsbegründung noch nicht vorliegt, erstmal abwarten. Ja, das Urteil ist eigentlich nicht zur Berufung zugelassen. Dann müsste man eine Zulassungsbeschwerde einlegen. Die sucht sich dann das Bundesarbeitsgericht, sagen wir mal, sorgfältig aus. Da sind die Chancen 3-5%. Das heißt, meine Anwälte werden sich jetzt die Urteilsbegründung anschauen. Eigentlich hat sich das Rechtssystem, um es mal so zu sagen, verbarrikadiert. Ja, weil jetzt könnte ich nur noch zum Bundesarbeitsgericht, wenn ich die Zulassungsbeschwerde gewinne und dann eben dem Bundesarbeitsgericht das überhaupt vortragen darf. Wahrscheinlich werde ich das tun. Der Aufwand dafür ist jetzt nach den langen Metern auch nicht mehr so groß. In der Tat habe ich vieles an Prozesskosten investiert, allerdings ja auch Crowdfunding bekommen. Das ist jetzt, ich sag mal, ein bisschen verfrühstückt, das Crowdfunding. Ja. Und so langsam wird es tatsächlich eng. Ist auch der Unterschied zwischen einer Uni, die das sozusagen auf Steuerkosten finanzieren kann, ihren Prozess, und ich halt nicht. Aber lassen wir das. Darum ging es ja auch im Zweifelsfall nicht. Ja. Wie geht es jetzt weiter für mich? Also ich habe jetzt einen Lehrauftrag an der katholischen Universität in La Vendée bekommen, in Frankreich. Wahrscheinlich einen Lehrauftrag an einer privaten Universität in Istanbul. Also man guckt halt, wo man unterkommt. Aber tatsächlich, also ich möchte auch nicht, dass irgendjemand jetzt mit den Achseln zuckt und denkt, dass das ein Ponyritt war. Ja, also es war weder juristisch noch psychologisch noch seelisch noch finanziell ein Ponyritt, was ich die letzten 32 Monate gemacht habe, nur Anführungsstriche, um ein gesellschaftliches Problem zu offenbaren im Grunde, nämlich, dass wir ein Problem haben mit der Meinungsfreiheit, mit der Wissenschaftsfreiheit und mit dem Rechtssystem. Ja, weil es gibt ja viele Anwälte, die dieses Urteil beanstanden. So, zu der juristischen Seite ist noch zu sagen, dass es gerade einen Vorgang gibt beim Europarat. Beim Europarat wird es gerade eine Studie geben über die Einschränkung von Meinungs- und Wissenschaftsfreiheit in der Bundesrepublik Deutschland. Diese Studie soll im Dezember 2025 vorgelegt werden. Und sowohl mein Fall wie auch Francesca Albanese, der ja untersagt wurde, an der Universität München und an der Universität Berlin aufzutreten, werden offenbar als Case Studies in dieser Untersuchung des Europarates genannt. Insofern kann man zumindest schon mal sagen, dass mein Fall unter europäischer Beobachtung steht. Ich habe ja auch heute E-Mails aus Portugal, aus Niederlanden, aus Frankreich, aus Italien. Also Europa schaut schon hin. Ja, und natürlich ist das wieder die Frage an die Bundesrepublik Deutschland, an die Jurisprudenz der Bundesrepublik Deutschland und an den Wissenschaftsbetrieb der Universität Deutschland. Wollt ihr, dass man so über euch redet? Ja, das heißt, ich werde jetzt wohl diese Zulassungsbeschwerde wahrscheinlich machen. Allerdings sind empirisch oder statistisch die Chancen 3-5%, diese Zulassungsbeschwerde zu gewinnen. Also praktisch ausgeschlossen, 3% Glück sozusagen. Und dann schauen wir mal weiter. Ich glaube, ich werde es trotzdem machen. Aber nochmal, ich bin persönlich draußen und habe jetzt nur einfach ein, wie wollen wir es nennen, ein beschwertes Leben. Ja, natürlich bin ich jetzt auf Wikipedia und sowieso überall schlecht geschrieben. Das heißt, ich muss mir nicht einbilden, dass ich in der Bundesrepublik Deutschland irgendwo eine normale Festanstellung bekomme. Ich bin 61 Jahre, man hat mir die letzten 10 Jahre Lebensarbeitszeit genommen, man hat mir damit auch 10 Jahre Rente genommen. Und für alle, die wissen, wie anstrengend es ist, mit Büchern Geld zu verdienen, die haben schon mal verstanden, dass das Leben für mich ein bisschen beschwerlicher geworden ist als vorher.
Sagt die Politologin Ulrike Gerow, und ich bedanke mich ganz herzlich fürs Gespräch. Ihnen alles Gute.
Dankeschön.